Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Marion Kuhl. Umgang mit Christus im Alltag, das ist unser Thema. Zu Gast ist bei uns Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Teresa von Avila, die große Reformatorin des Karmels, Kirchenlehrerin und Lehrmeisterin des Gebets, hat einmal Folgendes gesagt. Entweder ich finde Gott zwischen den Kochtöpfen oder gar nicht. Man könnte diesen Ausspruch vielleicht eher von einer Köchin als von einer kontemplativen Ordensfrau vermuten, die Stunden in der Kapelle verbringt. Man könnte diesen Satz vielleicht auch umformulieren, also dieser Satz, entweder ich finde Gott zwischen den Kochtöpfen oder gar nicht, mit dem Satz, entweder ich finde Gott auch im Alltag oder gar nicht. Und das ist ein Schlüsselpunkt in unserem christlichen Leben und daher einmal auch dieses Thema, Umgang mit Christus im Alltag. Mit uns verbunden ist der Leiter des Priesterseminars in Köln, Regens Dr. Markus Hofmann. Grüß Gott, Herr Regens.
Grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Könnte man dieses Thema Umgang mit Christus im Alltag auch damit umschreiben, dass man sagt, Leben in der Gegenwart Gottes?
Ja, das ist sogar, wenn man so will, eine klassische Formulierung bei den Lehrern des geistlichen Lebens, Leben in der Gegenwart Gottes. Ja?
Also ständig vor Gottes Angesicht, egal was ich tue, denke, rede.
Genau, das klingt ein bisschen schwierig vielleicht für jemanden, der das noch nicht so erfahren hat oder noch nicht so geübt darin ist, aber letztlich kommt es genau darauf an und das ist das Ziel.
Also dass eine Lebenseinheit nachher wird zwischen Gebet und Alltag?
Dass es kein Auseinanderfallen verschiedener Bereiche des Lebens gibt. Natürlich gibt es verschiedene Aktivitäten und der Mensch kann seine Konzentration auch nicht auf alles Mögliche gleichzeitig lenken, aber doch kommt es darauf an, dass wir eben unser ganzes Leben vor Gott und auch für Gott da sind und nicht nur bestimmte Ausschnitte daraus dann der Begegnung mit ihm allein reservieren.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Ja. Liebe Hörer von Radio Horeb, die Jungfrau und Gottesmutter Maria bringt uns den ganzen Christus, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist, zu seiner Menschheit, in der er uns ja in allem gleich geworden ist, außer der Sünde. Zur Menschheit Jesu gehören also auch seine Kindheit, seine Jugend und die ganze Zeit, die wir das verborgene Leben Jesu nennen, also die Zeit vor seinem öffentlichen Auftreten. Diese zeitlich betrachtet ja längste Phase seines irdischen Lebens wollen wir nun diesem Vortrag ein wenig näher beleuchten und diese Zeit zugleich zu einer Zeit des Gebetes werden lassen, denn wir betrachten das Leben Jesu aus dem Glauben heraus. Wir kennen nur einige, zwar sehr wichtige, aber doch nicht allzu detailreiche Ereignisse aus der Kindheit Jesu. Und über seine Jugendjahre finden wir in der Heiligen Schrift nur einige Sätze, die diese ganze Zeit zusammenfassen. Obwohl wir also nicht sehr viele Einzelheiten über das Leben Jesu in dieser Zeit wissen, gibt es trotzdem wenigstens zwei gravierende Gründe, warum die Betrachtung dieser Phase wichtig ist. Erstens, wir können sicher sein, dass Jesus nicht zufällig oder gar aus Versehen diese drei Jahrzehnte auf eben diese verborgene Weise zugebracht hat, wie wir es aus dem Neuen Testament entnehmen können. Ähnlich wie in einem Musikstück, einer großen Symphonie etwa, gerade die Pausen oder auch Phasen und Abschnitte des Musikstücks, die leise gespielt werden, eine besondere Bedeutung und Aussagekraft haben, so ist auch diese Zeit des verborgenen Lebens Jesu keineswegs bedeutungslos für seine Sendung. Und damit steckt in dieser Zeit auch eine tiefe Botschaft für uns. Zweitens, lohnt es sich gerade für solche Christen, auf diese stille und ganz unspektakuläre Zeit im Leben Christi zu schauen, die selbst ein ganz normales Leben führen und das sind ja doch die allermeisten. Diese Jahre des einfachen, alltäglichen Lebens hat Jesus wie wir unter dem Blick des himmlischen Vaters verbracht, der, wie er selbst in der Bergpredigt sagt, ins Verborgene sieht. Die wenigsten von uns führen ein Leben im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, so wie Jesus es die 3 Jahre seines öffentlichen Wirkens getan hat und wie es etwa zu den Aufgaben des Heiligen Vaters gehört, für alle Welt vernehmbar zu predigen. Die meisten Christen haben eine andere Mission, die Aufgabe, Christus im ganz normalen Alltag zu finden und zu bezeugen. Bitten wir für diese Betrachtung jetzt ganz bewusst die Gottesmutter Maria um ihre Hilfe, denn wer wäre geeigneter als sie, um uns gerade diesen Aspekt des Lebens Jesu zu erhellen? Von ihr, von Maria, heißt es in einem geistlichen Text, das Leben Marias, außergewöhnlich durch ihre einzigartige Berufung und doch gewöhnlich durch die Umstände, in denen sie diese lebte, das Leben Marias war ein bedingungsloses Ja zu Gott. Das Zentrum dieses Lebens, die Mitte, von der jede Stunde und Minute ihres Alltags ihre Ausrichtung bekam, war Gott. Seit er in Maria und aus ihr Fleisch angenommen hatte, seit sie ihn leibhaftig unter ihrem Herzen und dann auch auf den Armen tragen durfte, hatte diese Mitte auch für sie selbst eine neue Qualität erhalten. Liebe Hörer, haben Sie sich schon einmal gefragt, was Maria als erstes gemacht hat, nachdem Jesus geboren war? Im Lukasevangelium heißt es, sie gebar ihrem Sohn den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Obwohl es doch bei Lukas nicht eigen steht, ist aber doch eines ganz sicher. Noch bevor Maria den neugeborenen Jesus in Windeln wickelte, hat sie ganz sicher das getan, was wahrscheinlich jede Mutter normalerweise tut. Sie hat ihren Sohn erst einmal angeschaut. Sie hat ihn voller Staunen, voller Freude und voller Bewunderung betrachtet. Wie oft wird sie das seit jener Nacht in Bethlehem getan haben? Wahrscheinlich an jedem Morgen und viele hundert Male an jedem Tag, solange sie in den ersten 30 Jahren mit Jesus zusammen sein konnte. Natürlich wird sie auch mit ihm gesprochen haben, aber das Erste ist der Blickkontakt gewesen. Manchmal wahrscheinlich auch ganz ohne Worte, wie es ja gerade bei Personen möglich und charakteristisch ist, die sich lieben. Was machen wir als Erstes, wenn wir morgens die Augen aufschlagen, wenn wir aufstehen und den Tag beginnen? Schauen wir auf Jesus? Richten wir unseren Blick, die Augen des Leibes, vor allem aber die Augen der Seele, auf ihn? Oder schauen wir zuerst einmal in den Spiegel, um uns selbst zu betrachten? Aus dem verborgenen Leben Jesu mit Maria und Josef können wir die Anregung mitnehmen, immer wieder den Blickkontakt mit Jesus zu suchen. Immer wieder sein Antlitz zu betrachten und vielleicht ganz bewusst den ersten Blick des Tages, den ersten Gedanken ihm zu schenken. Aber natürlich nicht nur den ersten. Was ist damit gemeint? Maria und Josef waren gewiss fromme Menschen, die ihre religiösen Pflichten erfüllten, wie wir im Matthäus- und Lukas-Evangelium ja auch nachlesen können, und die darüber hinaus ganz sicher auch ihr persönliches Gebetsleben gepflegt haben. Das können wir schon daran erkennen, dass das Magnificat, das große Loblied Mariens, das sie beim Besuch Elisabeth singt, durch und durch getränkt ist von Zitaten und Gedanken, die aus dem Alten Testament stammen. Maria wird uns also von Lukas als eine Frau vorgestellt, die in der Heiligen Schrift sehr bewandert ist und die sich eingehend mit dem Wort Gottes beschäftigt hat. es spricht nichts dagegen anzunehmen, dass der Evangelist dieses Lied von Maria selbst oder aus dem unmittelbaren Umkreis der Familie Jesu überliefert bekommen hat. Trotzdem waren Maria und Josef in keiner Weise bigott oder dem praktischen Leben entrückt. Sie werden nicht wenig gebetet haben, aber auch sie hatten ihre beruflichen Aufgaben. Schon vor der Geburt und auch unmittelbar danach musste Maria und Josef klar sein, obwohl Jesus der Sohn Gottes ist und obwohl die Empfängnis auf so wunderbare Weise geschehen war, wollte er sich von seiner Mutter im Alltäglichsten, das es gibt, angefangen beim Anlegen einer Windel, umsorgen lassen. Es war sicher ein täglich zu erneuernder Glaubensakt für die Eltern Jesu, dass der Alltag äußerlich völlig normal blieb, obwohl Gott mitten unter ihnen war. Es gab nicht nur keine durch Wunder gewirkten Erleichterungen für die konkrete Arbeit, keine plötzlich wie von selbst fabrizierten Zimmermannsarbeiten, kein Mittagessen, für das Engel die Arbeit der Zubereitung übernommen hätten, sondern das Kind wurde sogar von Herodes verfolgt und die heilige Familie musste alle Schwierigkeiten eines Flüchtlingsdaseins und einer Asylantenexistenz durchmachen. Später, wieder in Nazareth, werden Maria und Josef kaum den ganzen Tag ununterbrochen mit Jesus gesprochen haben, aber sie werden immer wieder gerne sein Antlitz gesucht und tiefe Freude über jeden Blick empfunden haben, den sie von ihm geschenkt bekamen. Hören wir ein wenig Musik und denken wir über das Gehörte nach. Papst Johannes Paul II. Widmet das ganze zweite Kapitel seines Schreibens zur Jahrtausendwende, Novo Millennio Ineunte, am Beginn des neuen Jahrtausends, dem Gedanken, unsere erste Aufgabe als Christen ist es, das Antlitz Jesu zu betrachten. Das heißt, dass wir vor aller Aktivität im geistlichen und im natürlichen Leben uns sozusagen vergewissern, unter dem Blick Jesu zu stehen. Jesus Christus zur Mitte seines Lebens zu machen, heißt, nichts zu tun oder zu lassen, ohne dass er dabei ist. Das klingt aufs Erste hin vielleicht etwas übertrieben oder doch ein wenig frömmelnd. Das ist es aber gerade nicht. Viele Christen, auch solche, die ihren Glauben bewusst leben und praktizieren, führen eine Art Doppelleben. Damit meine ich nicht, dass sie moralisch irgendwelche Leichen im Keller hätten, sondern dass sie ihr Leben irgendwie aufteilen nach dem Motto, das ist für Gott und das ist für mich. So viel Zeit widme ich dem Gebet und da versuche ich dann auch nicht zu knausern und bin tatsächlich großzügig, aber irgendwo gibt es dann doch einen Bereich, vielleicht nur einen eng umgrenzten und kleinen, der gehört dann doch ganz allein mir. Das ist dann vielleicht ein Hobby, irgendeine Lieblingsbeschäftigung oder sonst etwas. Gott, liebe Hörer, Gott ist aber kein Aktionär. Er gibt sich nicht mit einem gewissen Teil meines Herzens und meines Lebens zufrieden, selbst wenn dieser Teil großzügig bemessen ist. Gott reichen nicht 50% und auch nicht die Mehrheit von 51, 90 oder auch 99%, sondern Gott erhebt Anspruch und wirbt zugleich mit der ihm eigenen Geduld auf 100% meines Herzens, meiner Liebe und auch meiner Zeit. In Novo Millennio Ineunte Nummer 19 sagt der Heilige Vater im Hinblick auf die Jünger an Ostern: Doch so viel man auch den Leib des Auferstandenen sehen und berühren mochte, in Wirklichkeit konnte nur der Glaube voll in das Geheimnis jenes Angesichts vordringen. Und der Heilige Vater fährt fort: zu Jesus gelangt man in der Tat nur durch den Weg des Glaubens. Ohne den Glauben können wir den bleibenden Folgen der Erbsünde kaum etwas entgegensetzen. Darum ist es auch kein Wunder, dass uns dieses Aufblicken zum Vater, der auch das Verborgene sieht, nicht immer leicht fällt. Wir haben die Tendenz in uns, vom aufrechten Gang, der uns geschenkt ist, wieder zur gebeugten und gebückten Haltung zurückzukehren, die unsere Aufmerksamkeit ganz an die Erde binden will. Aber als Getaufte und von Christus zur Würde der Gotteskinder berufen, sollen und können wir gegen diese Neigung angehen. Das heißt aber gerade nicht, dass wir jetzt alle das Leben von Kartäusern oder von irgendeinem anderen ganz der Kontemplation gewidmeten Orden führen sollten, wo selbst bei diesen nicht 24 Stunden am Tag ausdrücklich das mündliche Gebet gepflegt wird, weil es ja auch gar nicht geht, sondern es geht darum, dass wir neben den notwendigen, regelmäßigen und auch nicht zu kurz gewählten Zeiten, die dem Gebet in besonderer Weise vorbehalten sind, unseren ganzen Alltag und natürlich auch die notwendige Entspannung und Erholung unter den liebenden Blick Christi stellen. Die heilige Katharina von Siena drückt es einmal so aus: Das beständige, jeden Menschen verpflichtende Gebet besteht darin, alle Gedanken und Handlungen auf Gott auszurichten. Darum nennt man es das andauernde, unaufhörliche, das nie unterbrochene Gebet. Dazu vielleicht ein Beispiel. Ein erfahrener Priester erklärte es einmal in praktischer Hinsicht folgendermaßen: Auch wenn ich Fernseh schaue oder Sport treibe, dann versuche ich es so zu tun, dass Jesus dabei ist. Ich lade ihn ein, wenn es irgendwie möglich ist, am Anfang einer solchen Zeit: Sei auch jetzt dabei, sei hier bei dem, was ich tue. Das gilt natürlich genauso für die tägliche Arbeit. Natürlich kann eine Hausfrau, ein Lehrer, eine Krankenschwester oder ein Bankkaufmann während der Arbeit nicht ständig Gebete sprechen oder auch nur fromme Gedanken haben. Schon der Versuch wäre leicht eine Karikatur des Christseins. Es geht vielmehr darum, sich bei all dem dem Antlitz Christi nicht zu entziehen. Es von Zeit zu Zeit vielleicht für einen Augenblick bewusst zu suchen, den inneren Blickkontakt zum Beispiel durch ein Schauen auf ein Kruzifix, auf ein Bild Jesu oder innerlich durch ein Stoßgebet herzustellen. Und sich auch nicht zu wundern, wenn er uns hier und da überraschend von sich aus anschaut und einen aufmunternden, mahnenden oder verständnisvollen Blick schenkt. Es ist Ihnen vielleicht schon einmal passiert, liebe Hörer, dass Sie solch eine Begegnung mit Jesus gehabt haben. Vielleicht war es die Darstellung eines Gekreuzigten oder ein anderes Christusbild, das Ihnen scheinbar zufällig ins Auge fiel. Oder auch der unerwartete Anruf einer Person, in deren Worten Sie ihn, Jesus, erkennen konnten. Als ich selbst noch Seminarist war, da hörte ich mehrfach unseren damaligen Spiritual im Kölner Priesterseminar, Prälat Manfred Lürken, einen Gedanken von Alfred Delp, dem Jesuitenpater und Bekenner, zitieren, ein Gedanke, der sich mir tief eingeprägt hat. Das war der Satz: Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Er umarmt uns deswegen gerade auch mit dem Alltag, mit dem Unspektakulären und dem scheinbar so ganz Gewöhnlichen. Denn das ist ja der allergrößte Teil der Wirklichkeit, sogar für diejenigen, die im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit stehen. Gott umarmt uns mit der Wirklichkeit. Das heißt dann auch, wir sollten uns nicht wundern, dass durch unsere Verbundenheit mit Christus Der Alltag mit seinen eigenen Gesetzen, Widerständen und Mühen bestehen bleibt. Schon der heilige Paulus mahnt die Schwärmer in der von ihm gegründeten Ortskirche von Thessaloniki: Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Wir hören aber, dass einige von euch ein unordentliches Leben führen und alles Mögliche treiben, nur nicht arbeiten. Soweit der heilige Paulus. Damit meinte er aller Wahrscheinlichkeit nach solche Christen, die damals meinten, die Wiederkunft Christi steht ja doch bald bevor, wir leben doch schon mit einem Fuß in der Ewigkeit, also brauchen wir uns mit so alltäglichen Angelegenheiten wie der beruflichen Arbeit nicht mehr abzugeben. Vielleicht erhofften sich solche Christen auch, für die verbleibende Übergangszeit bis zur Wiederkunft des Herrn so ähnlich wie die Israeliten in der Wüste mit Manna gespeist zu werden und die Wunder Gottes sozusagen erleichternd in ihr Leben einplanen zu können. Allen, die so oder ähnlich denken, schreibt der heilige Paulus ins Stammbuch: Wir ermahnen sie und gebieten ihnen im Namen Jesu Christi des Herrn, in Ruhe ihrer Arbeit nachzugehen und ihr selbstverdientes Brot zu essen. Auch Jesus selbst hat sich im Schweiße seines Angesichts durch die unauffällige Arbeit als Zimmermann den weitaus größten Teil seines Lebens sein tägliches Brot verdient. Deswegen kommt unserer Alltagsarbeit eine große Würde zu. Denn schon im Paradies hieß es noch vor dem Sündenfall über den ersten Menschen: Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Man kann auch wörtlicher übersetzen, damit er ihn bearbeite und behüte. Der Mensch ist also nicht erst nach der Sünde zur Arbeit berufen worden, sondern schon vorher, als er dem Blick des Schöpfers noch nicht auswich, wie es nach und seit der ersten Sünde der Fall ist. Hören wir noch einmal eine Weile Musik. Weil Jesus völlig frei war von jedem Hauch einer Sünde und weil er ganz aus der Liebe des Vaters lebte, hat er ohne jede Scheu immer in das Angesicht des Vaters blicken können. Im letzten Vers des Johannesprologs, also ganz am Anfang des Johannesevangeliums, heißt es von Christus: Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Jesus ruhte auch während der Jahre als Kind in Ägypten und dann später in Nazareth am Herzen des Vaters. Und wie sehr er aus dieser für uns kaum zu erahnenden Intimität und liebenden Verbundenheit lebte, sehen wir daran, dass er auch später während seines sogenannten öffentlichen Lebens immer wieder diese Verborgenheit, die Stille und die Einsamkeit suchte, um mit seinem geliebten Vater, um mit Abba allein zu sein. Jesus liebte das Aufsehenerregende gerade nicht. Wie oft zieht er sich zurück, sobald er merkt, dass die Menschen ihn zu dem machen wollen, was wir heute einen Star nennen würden. Eine der drei Versuchungen, die der Widersacher an Jesus heranträgt, besteht gerade darin, der Sensationsgier, die in den Menschen steckt, nachzugeben. So sagt der Widersacher: Stürze dich von der Zinne des Tempels, dir wird ja nichts geschehen. Aber was wird das für einen Eindruck auf die Leute machen? Nein, entgegnet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Das heißt, du sollst nicht die Allmacht und Wunderkraft Gottes zu deinem eigenen Vorteil einplanen oder nutzen wollen. Das heißt, für jeden Bruder, für jede Schwester Christi, ganz gleich welche persönliche Berufung wir erhalten haben, du sollst das Wunder und die Auszeichnung deiner Berufung zum Christsein nicht zum Instrument deiner Karriere oder für die Sicherung deines Ansehens einsetzen. Die meisten Christen haben nicht die Aufgabe, sichtbar an die Öffentlichkeit zu treten, sondern wie Maria und die anderen Frauen, die Jesus unterstützten, und wie der Pflegevater Jesu, der heilige Josef, im Hintergrund zu wirken. Dies gelingt aber nur, wenn du, Bruder, Schwester Jesu im Glauben weißt, dass dein Vater, der das Verborgene sieht, jede noch so kleine Geste deiner Liebe wahrnimmt und wertschätzt. Es ist der Glaube, dass derjenige, der selbst lange im Verborgenen gelebt hat und nach einem kurzen Wirken in der Öffentlichkeit wieder in die Verborgenheit des Himmels zurückgekehrt ist, dass er, Christus, gerade als der Auferstandene überall und zu aller Zeit lebendig bei uns ist. Ihm entgeht nichts, auch nicht die geringste Tat der Liebe. Er verspricht dem, der einem anderen um seinetwillen auch nur einen Becher frischen Wassers reicht, nichts Geringeres als die ganze Freude des Himmels. Maria hat in ihrem ganzen Leben, soweit wir es aus dem Neuen Testament kennen, keine einzige aufsehenerregende Tat vollbracht. Selbst in Kana, sagt sie, die im Verborgenen wirkt und die Verlegenheit des Brautpaares aufmerksam wahrnimmt, nur zwei kurze Sätze. Ihrem Sohn gibt sie, so kann man es sich wohl vorstellen, unauffällig Bescheid: Sie haben keinen Wein mehr. Fast scheint in diesen Worten noch heute etwas von der Diskretion Marias durch. Und trotz der wenig ermunternden Antwort Jesu, die für uns bis heute nicht leicht zu verstehen ist: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Trotzdem wendet sich die, die ihren Sohn tiefer kennt als jeder andere, an die Diener und sagt bloß: Was er euch sagt, das tut. Maria selbst tritt sozusagen keinen Millimeter weiter vor als nötig. Und doch ist sie diejenige, die durch ihr Eintreten die Situation rettet und, was das eigentliche Ziel der ganzen Angelegenheit ist, den Jüngern einen Weg zum Glauben eröffnet. Denn am Ende der Stelle heißt es bei Johannes ausdrücklich: Und seine Jünger glaubten an ihn. Sie hatten durch Maria gelernt, das verborgene Wirken Jesu zu entdecken. Sie, die selbst die Zurückgezogenheit liebte und vorlebte, ist die größte und mächtigste Fürsprecherin, die höchste unter allen Geschöpfen geworden, deren Fürbittmacht die unzähligen Bilder und Orte ihrer Verehrung belegen. Maria hat mehr zur Ausbreitung des Reiches Gottes beigetragen als die Predigten eines Petrus und eines Paulus, so wichtig diese Predigten natürlich waren. Seien Sie, liebe Hörer, deshalb sicher, dass auch Ihr stilles Wirken unter dem liebenden Blick Jesu viel wirksamer und fruchtbarer ist als so manches, was von den Scheinwerfern der Öffentlichkeit beleuchtet wird. Das Herz, das man normalerweise ein ganzes Leben lang nicht sieht, das Herz ist ein viel wichtigeres und für das Gedeihen des Organismus wertvolleres Organ als zum Beispiel die Hände, die nach außen hin wirken, arbeiten und tätig sind, auch wenn diese natürlich nicht einfach als überflüssig oder verzichtbar betrachtet werden können. Wie der heilige Paulus sagt, haben alle Glieder des Leibes ihre Aufgabe. Aber gerade diejenigen, die mehr im Verborgenen tätig sind, verrichten die anspruchsvolleren und lebensnotwendigeren Dienste. Denken wir etwa an die heilige Theresia vom Kinde Jesu, die gern allen Berufungen nachgegangen wäre und lange ihre spezifische persönliche Aufgabe im Reich Gottes suchte. Sie fand sie darin, wie sie schreibt, im Herzen der Kirche die Liebe zu sein. So konnte sie alles sein. Das klingt wie ein Echo auf das meist verborgene Leben Marias. die uns gerne beistehen, wird das Gewöhnliche des Alltags mit außergewöhnlicher Hingabe zu tun. Maria, Vorbild und Lehrmeisterin des Umgangs mit Jesus im Alltag. Maria, Mutter Jesu und unsere Mutter, hilf uns, den ersten und den letzten Gedanken des Tages deinem Sohn zu schenken, so wie du es gemacht hast. Erinnere uns daran, in unserem Alltag immer wieder den Blickkontakt mit Jesus zu suchen. Bewahre uns davor, ein Doppelleben zu führen und zeige uns, wie wir all unsere Zeit und all unser Tun vor dem gütigen und aufmerksamen Angesicht Jesu verbringen können. Amen.
Heute geht es um ein Schlüsselthema in unserer Spiritualität, nämlich um Umgang mit Christus im Alltag. In der Sendung Spiritualität ist Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln zu Gast. Ihnen, Herr Regens, herzlichen Dank für diese Ausführungen.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielleicht haben sich manche jetzt gefragt, ja, leben ständig in der Gegenwart Gottes. Mir fällt es vielleicht schon schwer überhaupt, dass ich feste Gebetszeiten habe. Was können Sie denn da für Tipps geben, dass man da auf einen Weg des Gebetes immer mehr kommt?
Ja, ich glaube, es ist sehr gut, wenn man sich während des Tages so ein oder zwei Zeiten überlegt. Die können natürlich auch je nach dem Programm des Tages zeitlich variieren. Wenn man aber einen geregelten Zeitplan hat, vielleicht von Montag bis Freitag oder so, ist es auch hilfreich, es vielleicht zur selben Zeit zu halten, vielleicht mal so mit 5 bis 10 Minuten anzufangen, die man einfach für eine Begegnung im Gebet mit Jesus reserviert. So wie man sich einen Termin mit einem guten Freund macht. Wenn man sagt, ich habe jemanden, der ist sehr wichtig für mich und ich möchte ihn intensiv mit ihm in Kontakt sein, dann vereinbart man sich, morgen oder übermorgen rufen wir uns an, dann und dann. Und so kann man das auch mit Jesus machen, der ja eben wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Und das kann man sich auch, oder also ich trage es mir zum Beispiel auch durchaus in meinen Kalender ein, und dann ist dann eben dieses ausdrückliche Gebet dran. Das kostet der Erfahrung nach am Anfang ein bisschen Mühe, weil man oft vielleicht dazu neigen kann, dann doch was anderes gerade zu dem Zeitpunkt zu machen. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich einen ganz, ganz wichtigen Freund, mit dem Sie sprechen. Selbst wenn dann das Telefon klingeln sollte, wenn es wirklich ein ganz wichtiger Freund ist, würden Sie sagen, gut, dann kann ich ja gleich zurückrufen, da gehe ich jetzt eben nicht ans Telefon. Und wenn man das versucht, in aller Flexibilität der Herausforderungen, dann kommt man, glaube ich, mit dem festen Gebet und der festen Gebetszeit doch ein Stück weiter. Jedenfalls ist das eine Erfahrung, die ich selbst habe machen können und die mir auch manch anderer bestätigt hat.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Schumacher aus Niederirr. Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe jetzt die Sendung größtenteils mitgehört und mir macht es halt Probleme. Ich habe meine Gebetszeiten und mache es auch so, wie der Herr gesagt hat, dass ich halt den Tag mit Jesus, Josef und Maria beginne. Aber ich werde so leicht abgelenkt im Gebet. Also morgens direkt so noch nicht, aber wenn ich dann auch tagsüber und so oft. Das belastet mich ein bisschen, dass immer wieder so eine Ablenkung, dass mir beim Gebet Menschen in den Kopf kommen oder Probleme und so. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich da einen Rat bekommen könnte, wie ich das abstellen, am besten abstellen kann.
Mhm. Also ich glaube, dass es wichtig ist, sich zunächst einmal nicht zu ärgern, wenn man solche Gedanken bekommt. Also wenn einem bestimmte Menschen in den Sinn kommen, vielleicht auch solche, um die man sich Sorgen macht oder von denen man gehört hat, dass sie irgendwie eine herausfordernde Situation zu bewältigen haben, sondern dass man dann bei dem Gebet, was man verrichtet, Jesus bittet, auf diese Menschen zu schauen und sie mit seinem Segen besonders zu bedenken. Also das hängt natürlich auch davon ab, was man für ein Gebet spricht. Wenn man etwa den Rosenkranz betet, der ja auch ein betrachtendes Gebet ist, da kann man durchaus sagen, das nächste Gesetz oder einen Teil des nächsten Gesetzes möchte ich jetzt für diesen Menschen beten. Oder wenn man ein anderes Gebet spricht, dass man dann eben sagt, Jesus, wenn ich jetzt dieses Gebet spreche, denke besonders an diesen oder jenen. Also ich glaube, dass es gut ist, sich nicht zu sehr zu ärgern, weil durch einen Ärger über sich selbst, der manchmal auch Zeichen von Stolz sein könnte, wird man nur noch mehr abgelenkt. Und vielleicht ist es ja gerade so, dass man auch dadurch, dass diese Gedanken kommen, einen kleinen Wink erhält, für diese Menschen zu beten.
Ja, ja.
Ja, hilft Ihnen das?
Ja, das gut. Denke ich, werde ich mir mal gut merken und auch dann versuchen zu praktizieren. Ne?
Ja, gut. Ja. Alles Gute
Vielen
Ihnen.
Dank.
Ja, wiederhin.
Alles Gerne, Gute. Frau Schumacher.
Wiederhin. Es geht nach München zu Frau Möhner. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich wollte nur sagen, ich lebe sehr von Stoßgebeten, weil die kann man immer beiläufig. Und zum Beispiel, wenn ich in der Früh noch im Bett bin und so genieße, dass es so schön warm ist, dann denke ich immer, in dir, oh Gott, bin ich geborgen. Ich danke dir dafür. Oder sonst denke ich, Jesus, du bist da. Oder wenn ich was Gutes erfahre, Jesus, ich danke dir. Einfach mit Stoßgebeten kommt man immer wieder weiter.
Mhm. Ja, danke für den Tipp.
Ich danke auch für den guten Vortrag und wünsche dem ganzen Team viel Kraft und Segen.
Dankeschön.
Ihnen Vielen
auch,
Dank.
Frau Möhner. Ja, wiederhören.
Wiederhören.
Wie ist denn das Verhältnis eigentlich zwischen diesen festen Gebetszeiten und dieser Übung des Lebens in der ständigen Gegenwart Gottes? Oder vielleicht, was manche eben auch mit unablässigem Gebet bezeichnet haben.
Also die Erfahrung vieler Menschen, die ein gepflegtes Gebetsleben versuchen zu führen, zeigt, dass es schon wichtig ist, natürlich im Laufe eines Tages doch so 1-2 Zeiten zu haben, die man sich, wie gesagt, für das Gebet reserviert. Man wirklich ausdrücklich sich Zeit nimmt, und das sollte dann auch nicht zu knauserig bemessen sein, und sagt, jetzt ist meine Hauptbeschäftigung das Gebet. Vielleicht am Vormittag eine Zeit und am Nachmittag eine Zeit, vielleicht ganz früh am Morgen, wenn man auch noch ausgeruht und frisch ist, vielleicht auch etwas später am Abend, wobei ich persönlich empfehle, wenn ich gefragt werde, nicht zu spät zu wählen, wenn man dann oft ja schon sehr müde ist. Das könnte man vergleichen, so wie vielleicht bei einem Haus, das geheizt wird, wenn so der Heizkessel da ist, der das Wasser in den Rohren der Heizung dann zwischendurch so mit der Umwälzpumpe mal auf Temperatur bringen muss. Das muss einfach ein- oder zweimal am Tag geschehen, damit so eine Grundwärme da ist, eine Grundverbundenheit auch mit Gott. Und dass man dann aber, man kann ja eben nicht 24 Stunden am Tag so ausdrücklich beten, ich habe es ja versucht im Vortrag deutlich zu machen, dass nicht einmal die Kartäuser das tun, weil es einfach nicht möglich ist, dass man dann aber an diese Zeit anknüpft, dass man sich zum Beispiel, wie das eine der Damen vorgeschlagen hat, durchaus auch ein Stoßgebet wählt, das man ja in dieser ausdrücklichen Zeit des Gebetes formulieren kann und dann mit hineinnimmt in den Tag. Oder dass man eine Passage aus der Heiligen Schrift betrachtet, so als Nahrung, als Stoff für das Gebet, als Ausgangspunkt nimmt und sich vielleicht einen Vers oder einen kurzen Satz daraus mitnimmt in den Tag, vielleicht sogar aufschreibt und an den Arbeitsplatz legt, wenn das möglich ist, je nachdem, wo man tätig ist, um so immer wieder zurückzublicken auf diese ausdrückliche Zeit des Gebetes. Eine andere Möglichkeit, während des Tages immer wieder den Blick Jesu zu suchen, ist es etwa bei Wegkreuzen aufmerksam zu sein oder wenn man einen Kirchturm sieht, den Herrn im Tabernakel zu grüßen oder auch das Bild der Gottesmutter, das ja in manchen Städten oder an manchen Häusern angebracht ist, nicht einfach nur als nette Geste wahrzunehmen, guck mal, hier sind auch fromme Menschen, sondern als Einladung zu einem kurzen Gruß an die Gottesmutter, dass man ein Gebet draus macht. So gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, sich immer wieder anregen zu lassen. Und schließlich ist es ja auch gut denkbar, dass man den Schutzengel bittet, einen vielleicht immer wieder auch daran zu erinnern und aufmerksam zu machen. Die heiligen Schutzengel sind uns ja von Gott gegeben, nicht nur, damit sie uns vor Gefahren des Weges bewahren, die uns im Straßenverkehr drohen können, sondern auch, damit sie uns auf dem geistlichen Weg zu ihm weiter voranbringen und helfen.
Manche Heilige sprechen ja auch von dem Ausdruck, den Alltag heiligen. Ist damit Ähnliches gemeint für diesen Umgang mit Christus im Alltag?
Ja, das ist genau das, was ich meine. Denn es geht darum, dass man alles, was das Leben ausmacht, alle Kleinigkeiten zu einem Instrument, zu einem Weg, zu einer Zeit machen kann, die einem Gott näher bringt. Das meint eben den Alltag heiligen. Dass man eben keine Tätigkeit, die man zu tun hat als Mensch, davon ausnimmt und ausspart. Und so wird dann auch das Bild korrigiert, dass heilige Menschen wären, die dem alltäglichen Leben entrückt sein müssten. Das Gegenteil ist der Fall. Sie haben es ja zu Beginn der Sendung etwa an der großen heiligen Theresia von Avila deutlich gemacht. Wenn ich Gott nicht auch zwischen den Kochtöpfen finde, finde ich ihn gar nicht. Das heißt, wenn ich Gott nur in ganz besonderen Zusammenhängen, etwa nur in der Liturgie finden kann, dann fehlt mir noch Entscheidendes auf meinem Weg als Christ.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung aus Rosenheim, Frau Anthofer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Zunächst einmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Und ich rufe eigentlich wegen der ersten Hörerin an, wegen der Sorge, dass sie sich oft nicht konzentrieren kann. Also ich habe regelmäßig meine Gebetszeiten und ich mache auch immer wieder diese Erfahrung. Und mir ging es mal beim Rosenkranzgebet so, dass ich mir halt schier nicht sammeln konnte. Ich habe Kochrezepte mir ausgedacht und Konflikte gelöst und war dann eigentlich auch momentan recht verzweifelt. Und tatsächlich konnte mir dann nur die letzten 5 Gesetzlein, also die letzten 5 Ave Maria sammeln. Und habe dann so zu Jesus gesagt, ja, 5 Gesetzlein, also 5 Ave Maria kann ich dir gerade so geben. Und da hat mich Gott dann unmittelbar angesprochen durch die Bibelstelle mit dem Jungen, mit den 2 Broten und 5 Fischen, wo die Jünger gesagt haben, Herr, was ist denn das schon? Doch Jesus hat das Wenige von dem Kind genommen, gesegnet, auf die Körbe verteilt und die Jünger haben dann ausgeteilt. Und dann heißt es ja zuletzt, es blieben 12 Körbe voll übrig. Und das hat mich so berührt, dass mir einfach klar geworden ist, unser Beten ist immer wie das eines Kindes. Und es geht nicht so sehr darum, wie gut ich etwas hergebe, sondern dass ich einfach meine Zeit Gott gebe. Und das anbiete oder gebe, was ich habe. Und ich habe da also so die tiefe, eigentlich beglückende Erfahrung machen dürfen, dass Gott es vermehrt und sogar noch von dem Wenigen etwas übrig bleibt.
Schön, danke.
Und das wollte ich einfach der Hörerin weitergeben.
Ja, danke schön, dass Sie es eingebracht haben.
Bitteschön.
Alles Gute.
Dankeschön, wiederhören.
Ja, wiederhören. Für alle, die gerne diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können die auch auf CD bestellen, Umgang mit Christus im Alltag. Dann melden Sie sich beim CD-Dienst von Radio Horeb 0700 75 25 75 20. Oder Sie können auch auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Vielleicht zum Abschluss noch einen Satz, den Papst Benedikt in den Abruzzen in Sulmona bei seinem Pastoralbesuch zu den Jugendlichen gesagt hat und eigentlich auch unser Thema aufgegriffen hat. Da hat er gesagt, das wahre Gebet ist nicht weit weg von der Wirklichkeit. Wenn euch das Gebet von eurem wirklichen Leben wegführt und entfremdet, seid auf der Hut. Das ist kein echtes Gebet. Es geht nicht darum, die Worte zu vermehren, das sagte schon Jesus, sondern ganz in der Gegenwart Jesu zu bleiben. Und ich glaube, das haben sie uns auch heute so schön näher gebracht mit ihrem Vortrag Umgang mit Christus im Alltag, ganz in der Einfachheit der Kinder Gottes, wie vielleicht auch die letzte Hörerin gerade erwähnt hat. Danke Ihnen.
Sehr gerne.
Dürfen wir Sie zum Abschluss um den Segen bitten, dass uns das auch immer besser gelingen möge.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josef, der heiligen Maria Goretti und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch und alle, denen ihr im Alltag begegnet, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute nach Köln.
Danke. Ebenfalls Gottes Segen für Sie und alle Mitarbeiter und Hörer von Radio Horeb.
Danke. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.